60 Tage vor Ostern, so heißt dieser heutige Sonntag, Sexagesimi. Und dazu lesen wir in der sechsten Reihe aus der Apostelgeschichte. Dort im 16. Kapitel die Verse 9 bis 15. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir zugleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbat gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Amen. Ich möchte Ihnen heute die Geschichte von Lydia erzählen. Liebe Gemeinde, so wie eine Frau aus Bayern, eine Bayerin, oder so wie eine Frau aus Hessen, eine Hessin, oder so wie eine Frau aus Baden, eine Badenserin genannt wird, so wurde sie eine Lydierin, Abkürzung Lydia genannt, weil sie aus Lydien stammte. Ich möchte Ihnen heute also die Geschichte der Lydia erzählen. Eine Bekehrungsgeschichte, besser eine Purpurgeschichte. Um an den Ort der Handlung zu gelangen, schließen wir uns am besten dem Evangelistikteam Paulus, Timotheus, Silas und Lukas an, die in Antiochia aufgebrochen waren, um in den großen Kultur- und Handelsstädten Kleinasiens die frohe Botschaft zu verkündigen. Sie wussten, Knotenpunkte des Weltverkehrs müssen zu Knotenpunkte des Christentums werden. Mittelpunkte der Welt müssen zu Mittelpunkten von Gottes Welt werden. Brennpunkte der Kultur müssen zu Brennpunkten der Gottesverehrung werden. Wenn nämlich Städte für den Herrn fallen, dann fällt auch das Land dem Herrn zu. Städte sind bis heute strategische Punkte an der Missionsfront. Deshalb ging es nach ihrem Wegplan von Ephesus nach Milet und Pergamon und Smyrna. Aber das Unternehmen blieb stecken. Die Sache ging nicht mehr weiter. Der Wegplan konnte nicht eingehalten werden. Ohne in irgendeine Stadt zu kommen, vielleicht wegen solchen Regenfällen wie in der vergangenen Woche, wegen Überschwemmungen, wegen Revolutionen oder Kriegswirren, wir wissen es nicht. Deshalb kamen sie schließlich nach Troas, einem Krähwinkel in der Provinz. Sie wollten in den Cities die Fahne ihres Herrn setzen. Und jetzt waren sie selbst von diesem Herrn in einen Marktblecken versetzt. Sie wollten in den Ballungsgebieten Gleise für ihren Herrn legen, und jetzt waren sie selbst auf das Abstellgleis geschoben. Sie wollten für ihren Herrn in den Fußgängerzonen den Mund aufmachen, und jetzt waren sie mundtot gemacht. Das kennt ihr doch auch. Was haben wir schon alles gewollt? Und was ist daraus geworden? Was haben wir schon alles gedacht? Und was ist daraus entstanden? Was hatten wir schon für Gedanken, und mit welchen Pleiten müssen wir fertig werden? Nur zu viele, denen Wege durchkreuzt und Pläne zerrissen werden. Die fragen sich resigniert, was soll's, was bringt's, was kommt denn heraus? In Troas fragten sie so nicht. Beim Einschlafen hatte nämlich Paulus eine Erscheinung, keine Alterserscheinung, wie einer meinte, sondern eine Gotteserscheinung. Ein Mann stand vor ihm und sagte, komm herüber nach Europa und hilf uns. Paulus wusste, dass Gott es war, der ihn an diesen Punkt brachte. Gott war es, der diesen Weg wollte. Gott war es, der so schnell das Evangelium in Europa haben wollte. Gottes Wille war anders als der des Menschen Paulus und mit neuen Hoffnungen segelten sie Richtung Europa. Gott ist nicht der verlängerte Arm unserer Wünsche. Gott ist nicht der Gerichtsvollzieher unserer Pläne. Gott ist nicht das Ausführungsorgan unserer Einbildungen. Gott hat seine eigene Strategie. Ich bin der Ich Bin, sagt er. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Aber dieses Wissen, dass gerade die anderen für uns so unverständlichen und rätselhaften Lebenswege zum gottgewollten Ziele führen, unterstreicht doch mit neuer Deutlichkeit die Bitte, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es stimmt schon, was Paul Gerhardt gedichtet hat, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Nach stürmischer Überfahrt und 12 Kilometer Fußmarsch gelangten sie schließlich nach Philippi. Genau dort, wo schon früher die Lydia angekommen war, von der ich Ihnen ja heute eigentlich erzählen will. Inmitten der Stadt eine Persönlichkeit, die sich kennenzulernen lohnt. Lydia, zum ersten eine Frau, die auf Rot steht. Purpurrot war ihre Lieblingsfarbe. Und das kam so. Sicher wie alle anderen Kinder ihrer Heimatstadt Thyatira musste sie Purpurschnecken sammeln, aus denen ein rötlich-bläulicher Farbstoff gewonnen wurde. Teuer war er, sehr teuer, denn aus 12.000 Schalentiere konnte nur 5 Gramm Farbstoff gewonnen werden. Wenn sie dann Leinen oder Wolle oder Seide durch diesen Stoff zogen, dann war das nicht irgendein roter Stoff, sondern dann war das Purpur geworden. Es war schön, Purpur zu sehen. Es war teuer, Purpur zu kaufen. Es war in Purpur zu tragen. Aus diesem Purpur müsste sich doch ein satter Lebensverdienst erarbeiten können. Nicht in Thyatira, dem Schneckendorf von Lydien, aber in Philippi, dem Paris der damaligen Zeit. Und weil dort fast ausschließlich römische Bürger wohnten, die bekanntermaßen ganz verrückt auf Purpur waren. Deshalb ging Lydia rosaroten Zeiten, besser purpurroten Zeiten entgegen, als sie dann dort in der Stadt ein Tuchladen, ein Modegeschäft, eine Boutique Lydia eröffnete. Kein Satz gegen den Verkauf von Luxusartikeln, kein Wort gegen die Ausrottung von Purpurschnecken, keine Silbe gegen die emanzipatorische Aktivität einer Frau. Gott sagt ja zur Entfaltung seiner Fähigkeiten. Keiner soll seine Gaben verstecken oder gar vergraben, vor dem Herd oder hinter dem Schalter, im Familienhaus oder im Geschäftshaus. Jeder Platz ist Gottes Platz, Freunde. Jeder Platz ist Gottes Platz. Lydia stand am Platz. Außer am Sabbat. Dort nahm sie nämlich einen anderen Platz ein. Das war kein Eckplatz im Keller, um die Wäsche der vergangenen Woche in Ordnung zu bringen. Das war kein Schreibplatz im Büro, um die vielen Briefe zu erledigen. Das war kein Sesselplatz, um wenigstens einmal in der Woche die Füße hochzulegen. Nein, das war ein Sitzplatz auf der Wiese. Das war ein Kirchplatz im Freien. Beim Gottesdienst im Grünen hatte sie ihren Stammplatz. Lydia Du brauchst mehr als nur der Purpur, auf dem du stehst, hat sie sich gesagt. Lydia, du brauchst mehr als nur die Golddukaten, die dir in den Laden gebracht werden. Du brauchst mehr als Geschäftsbeziehungen, die dir die Welt zur Haute Couture öffnen. Du brauchst mehr als Erfolgsbilanzen, die dich zur Top-Managerin machen. Du brauchst einfach mehr, zum Beispiel Liebe, nicht nur Liebeleien, zum Beispiel Freude, nicht nur Späßchen, zum Beispiel Friede, nicht nur in Friede gelassen werden, zum Beispiel Vergebung, nicht nur vergessen. Lydia, du brauchst viel mehr. Deshalb ging sie am Sabbat hinaus, in Ermangelung einer Synagoge in der Stadt, hinaus auf den Versammlungsplatz. Man kann auf Rot stehen oder Grün oder Blau. Man kann auf Musik stehen oder Reisen oder gutes Essen. Man kann auf allem Möglichen stehen. Man darf es auch. Aber zur Gemeinde stehen, zur Gemeinschaft, zum Volke Gottes, das können wir bei dieser Lydia ablesen, bei dieser Frau, die auf Rot steht. Und das andere, eine Frau, die nur Rot sieht, nämlich dann, wenn draußen am Flüsschen Gangites die Tora-Rolle aufgeschlagen wird. In diesem Frauenkreis, es waren nur ein paar Frauen, die dort zusammenkamen, in diesem Frauenkreis war Bibellektüre angesagt. Die 10 Gebote waren das beherrschende Thema. Aber sie sah in diesen Geboten immer nur die roten Verbotsschilder. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Lauter Schilder, die ihr Leben einengten. Wo war denn dort etwas von jenem mehr Freude, mehr Liebe, mehr Vergebung, mehr Hoffnung? Jedes Mal ging sie mit einer ungestillten Sehnsucht im Herzen zurück an ihren Arbeitsplatz. Außer einmal. Und das war an einem Sabbat. Da war eben jenes Predigerquartett aufgetaucht. Paulus bekam das Wort und vom ersten Satz seiner Predigt an hing diese Frau an seinen Lippen, denn er erzählte eine Purpurgeschichte. Er erzählte von einem Mann, der einmal in seinem Leben Purpur getragen hat. Er war zu teuer, er konnte es nicht bezahlen. Geld hatte er nicht, das Geld hatten die anderen, die ihm den Purpur überwarfen und gleich eine Stechkronendorne dazu. Vorher hatten sie ihm noch den Leib wundgeschlagen, sodass Blut dieses Purpur verschmutzte. Und dann unten am Kreuz, an diesem Fluchholz, dort verwürfelten sie dieses Schmuckstück und ein römischer Soldat freute sich königlich über den purpurfarbenen Judenkönigsmantel. Und dann hörte man, es ist vollbracht. So stöhnte der oben am Kreuz und dann bebte die Erde. Und am Tempel von Jerusalem gab es einen gewaltigen Schaden, kein Gebäudeschaden, sondern ein Inventarschaden. Der riesige Vorhang, das Millionending aus Purpur, zerriss von oben an bis unten aus. Und das Allerheiligste, das verdeckt war, konnte man sehen. Wie ein Blitz durchzuckte es Lydia, denn nur sie in der Runde konnte den Wert dieses Teppichs überhaupt ermessen. Und dann war es ihr so, als ob ihr das Herz aufginge. Diesem Gott bin ich so viel wert, dass er den Purpur seines Sohnes beflecken lässt. Diesem Gott bin ich so viel wert, dass er dieses Millionending im Tempel zerreißen lässt. Diesem Gott bin ich so viel wert, dass er seinen Weltheiland verbluten lässt. Liebe Freunde, Lydia ging das Herz auf. Hier war die Sehnsucht nach Freude und Liebe einfach gestillt. Gott nicht mehr versteckt, Gott nicht mehr von Weitem, Gott nicht mehr irgendwo hinter irgendwelchen Teppichen. Der Zugang zu Gott, der Zutritt zum Leben war sperrangelweit offen. Gott tat ihr das Herz auf. So beschreibt der Chronist diese Stunde, und diese Stunde will auch zu unseren Stunde werden. Gott tat ihr das Herz auf. Sie müssen nicht mit beschwertem Herzen ihre Tage durchleben. Sie müssen nicht mit verwundetem Herzen durch diese Woche gehen. Sie müssen nicht mit einem tödlich getroffenen Herzen bis zum Tode leben. Es gibt das Wunder des offenen Herzens für diesen Herrn, der sein Herzblut vergossen hat und der heute Morgen jedem persönlich sagt: Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Dein Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Bei Gott sind nicht die Stellen markiert, wo Menschen zusammenströmen, sondern wo ein Herz von Gottes Liebe durchströmt wird. Sie sind die Schleusen, durch die sein Strom eine ganze Landschaft verändern können. Gott verschaffte sich den Zugang nach Europa nicht mit Geld, Macht, Krieg, Revolutionen oder Schafott, sondern durch das Herz einer einzigen Frau, einer Frau, die nur Rot sieht. Denn in dem Rot sah sie jetzt nur noch das Rot der unendlichen Liebe Gottes. Und ein letztes. Eine Frau, die nicht rot wird, wenn sie als Christin nun angesprochen ist. Nicht wahr, wir haben doch so unsere Probleme, etwa mit dem Tischgebet im Lokal, sogar mit dem Tischgebet bei den eigenen Kindern. Wir haben so unsere Schwierigkeiten, wenn wir auf unser Christsein angesprochen werden. Wir haben unsere Probleme, wenn das Thema im Betrieb plötzlich auf Gott kommt. Doch, wir haben unsere Probleme. Lydia lief nicht rot an, wenn eine Kundin plötzlich sagte: Ach so, Sie gehören doch auch zu der Frauensekte draußen am Fluss. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. So wurde sie eine unverschämte Botin dieses Christus. Wem der Herr das Herz aufmacht, dem macht er auch den Mund auf. Lydia ließ sich und ihr ganzes Haus taufen und legte damit ein Bekenntnis ab, dass sie als Modefachfrau nun auf die Seite dieses Herrn gehört. Wem der Herr das Herz aufmacht, dem macht er auch die Ohren auf. Lydia hörte jenen Ruf, den Paulus schon vorher gehört hatte: Komm herüber nach Europa und hilf uns. Komm herüber in die Nachbarschaft und stärk uns. Komm herüber ins Krankenhaus und bet für uns. Wem der Herr das Herz aufmacht, dem macht er auch die Hände auf. Lydias abmessende und zuschneidende und kassierende Hände, die wurden auf einmal ganz, ganz weit, und sie luden Paulus und seine Begleiter zum Bleiben ein. Wem der Herr das Herz aufmacht, dem macht er auch das Haus auf. Ihr Geschäft wurde zur ersten Herberge der Christenheit in Europa. Liebe Freunde, Gott will auch bei uns ein Dach über dem Kopf. Ganz sicher braucht er Kirchen, aber auch Heimstätten. Es braucht Räume, die schneller warm werden und in denen es nicht so zieht. Dort zwischen roten Tuchballen und Purpur. Dort lernten Menschen, dass man nicht rot zu werden braucht, wenn man zu diesem Christus gehört. Dort lernten sie besser, dieses Rot der Liebe Gottes zu erkennen. Dieser Laden wurde zur Lebenszelle des Glaubens. Ganz gewiss hat Gott seine Freude an schönen und großen Kirchen. Und ich bin froh, dass wir diese Stiftskirche haben können. Aber haben wir auch Häuser, die Platz haben? Haben wir Wohnungen, die geöffnete Türen haben? Haben wir hier in Stuttgart Herzen, die sich für diesen Herrn öffnen? Endlich öffnen! Die Purpurgeschichte der Lydia ist eine Wiederholungsgeschichte. Amen.